Sie hören den Kurier.
Die Beziehungen Europas zu Russland waren auch schon mal besser. Der Konflikt mit der Ukraine ist nach wie vor ungelöst, dazu kommt der immer wiederkehrende Streit um russisches Gas und Öl und zuletzt hat vor allem die Causa Nawalny die Beziehungen schwer belastet. Da kommt es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gerade recht, dass der russische Impfstoff Sputnik einer der ersten ist, der verimpft worden ist. Mittlerweile hat Russland den Impfstoff an 19 weitere Länder verteilt, darunter auch Ungarn, obwohl der Impfstoff in der EU noch gar nicht zugelassen ist. Und auch Deutschland hat schon Interesse gezeigt. Was aber bezweckt Putin mit der Verteilung des russischen Impfstoffs? Warum wächst in Osteuropa gleichzeitig das Unbehagen gegen Russland? Und wie sehr treffen Putin die europäischen Sanktionen in der Causa Nawalny? Fragen, die ich gleich mit dem Militärexperten und Präsidenten des Centers für strategische Analysen, Walter Feichtinger, besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, jeder mächtige Herrscher hat irgendwo seine Achillesferse. Im Falle von Wladimir Putin könnte das der russische Oppositionelle Alexei Nawalny sein. Wir erinnern uns, seit Anfang Februar sitzt Nawalny in Haft, offiziell, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Er hat einen Termin versäumt, weil er nach der Vergiftung durch den russischen Geheimdienst in einem deutschen Spital um sein Leben kämpfen musste. Inoffiziell sitzt er in Haft, weil er von Putin zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden ist. Und dafür hat sich Russland auch Sanktionen aus dem Ausland eingehandelt. Erst von der EU und seit der Wahl Joe Bidens zum amerikanischen Präsidenten auch von den USA. Die neuen Sanktionen der EU und den USA kommen als Reaktion gegen die umstrittene Inhaftierung Nawalnys in einem russischen Straflager. Als mögliche Betroffene von den Sanktionen gelten Russlands Generalstaatsanwalt Igor Krasnov und der Chef des Zentralen Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin. Zudem werden der Chef des Strafvollzugs Alexander Kalaschnikow und der Befehlshaber der Nationalgarde Viktor Solotow genannt. Die russische Führung jedenfalls zeigt sich unbeeindruckt. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat bereits Gegensanktionen angekündigt. Und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat am Dienstag in Moskau betont, dass die Sanktionen wirkungslos sind. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, ob diese Politik effektiv ist, sagt Peskow. Ja, und da kommt es Putin gerade recht, dass er mit Sputnik einen Impfstoff gegen das Coronavirus hat und den er gern mit der ganzen Welt teilt. Zuletzt hat Tschechien, das von Corona arg gebeutelt ist, Russland um Hilfe gebeten, den Impfstoff zu liefern. Putin habe ihm versprochen zu helfen, sagte der tschechische Präsident Miloš Zeman im tschechischen Fernsehen stolz. Doch eins müssen wir wissen, Putin tut nichts ohne Hintergedanken. Wieder einmal mischt er so tief in der europäischen Politik mit. Will er einen Keil in die EU treiben? Ist Europa zu schwach? Und vor allem, wie werden sich die USA in Zukunft verhalten? Fragen, die uns Experte Walter Feichtinger, Präsident des Centers für strategische Analysen in Wien, beantworten kann. Herr Feichtinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Herr Feichtinger, Russland exportiert ihren Corona-Impfstoff Sputnik jetzt im großen Stil an insgesamt bereits 19 Länder, auch nach Europa. Was ist denn der Hintergrund dieser Entscheidung?
Es ist Russland sicher ein großes Anliegen, hier international aufzuzeigen, dass man in der Lage ist, hier nicht nur mitzuhalten bei der Produktion dieses Impfstoffes, sondern sogar der Erste gewesen zu sein. Das war ja letztes Jahr ganz laut verkündet. Und daher wird Russland diesen Weg weiter fortgehen. Es geht darum, hier diesen Impfstoff sozusagen als Mittel, als Instrument auch der Außenpolitik zu verwenden und damit gute Stimmung in vielen Ländern oder international zu erzeugen, gerade in einer Zeit, wo Russland ja ein sehr schlechtes Image international hat.
Will man sich damit auch Einfluss auf die Politik der einzelnen Staaten, an die man jetzt liefert, auch sichern?
Es ist sicher eine Möglichkeit, hier an Einfluss, an Ansehen in diesen Ländern zu gewinnen. weil es sich ja eine wichtige Botschaft ist. Es ist eine wichtige Botschaft, die man damit verbindet. Wir sind Partner in einer kritischen Situation. Und das ist ein wichtiges Signal, das Russland hier damit senden will. Und wir sehen das jetzt im Gesundheits-, im medizinischen Bereich. Wir haben das schon in anderen Zusammenhang gesehen, nämlich in Syrien, als der Bürgerkrieg in Syrien so richtig losgegangen ist, weiß auch Russland, dass auf der Seite von Präsident Assad gestanden ist und heute noch steht und damit ein ganz ein starkes Signal in die ganze Welt geschickt hat. In kritischen Zeiten ist Russland ein verlässlicher Partner.
Interessant ist ja hier die Rolle Deutschlands. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren schon mal besser, um es vorsichtig zu formulieren. Dennoch hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen Einsatz von Sputnik plädiert in Deutschland und sogar in Aussicht gestellt, dass das Vakzin in Deutschland sogar produziert werden könnte. Aber wird es dazu wirklich kommen oder ist das eher ein bisschen Geplänkel?
Ich schließe das keinesfalls aus, weil es würde auch Sinn machen. Alleine aus medizinischer, aus wissenschaftlicher Sicht ist man heute so weit, dass man sagt, es ist gut, verschiedene Impfstoffe zu kombinieren, weil man damit eine bessere Immunisierung erreichen kann. Punkt eins. Punkt zwei, Deutschland war immer bemüht, hier einen Kontakt mit Russland aufrechtzuerhalten, weil es sich hier auch ein bisschen sieht hier als europäischer Vermittler im Verhältnis zu Russland. Ich persönlich halte das für sehr wichtig und auch richtig, weil Russland ist und bleibt unser Nachbar und daher ist es wichtig, damit auszukommen. Und Deutschland hat ja auch noch ein anderes Projekt derzeit laufen, das ist diese Gaspipeline Nord Stream durch die Ostsee, wo man hier auch im intensiven Austausch mit Russland steht. Daher würde es sowohl medizinisch betrachtet Sinn machen, hier mit Sputnik eine Erweiterung zu machen und auf der anderen Seite auch politisch hier die Kontakte mit Russland nicht abreißen zu lassen.
Ein besonderes Land in der EU ist immer wieder Ungarn gewesen und dort ist Sputnik bereits auch im Einsatz. Also Ungarn schert da wieder einmal aus der EU-Linie aus und setzt den Impfstoff ein, obwohl er von der europäischen Behörde noch nicht zugelassen ist. Ist das für Putin ein Prestigeerfolg?
Es ist für Putin immer ein Prestigeerfolg, wenn es ihm gelingt, ein bisschen Zwiespalt in die EU hineinzubringen. Und das ist hier so ein Beispiel, aber davon gibt es noch viele und andere in anderen Zusammenhängen. Es ist interessant, dass sich hier zwei Charaktere treffen, die ähnlich ticken, würde ich sagen, und die sich gerade in diesem Gebiet einfach verständigen können. Wenn man es wieder einmal nur medizinisch betrachtet, jeder Impfstoff mehr ist natürlich gut für die Gesundheit der Bevölkerung und dass man hier eine Freiheit zurückgewinnen kann. Also wenn man es nur medizinisch betrachtet, sicher gut. Die Möglichkeit ist im EU-Rahmen vorgesehen, dass es hier nationale Alleingänge geben kann. Also das ist soweit abgedeckt. Ob es insgesamt EU-politisch sehr vernünftig ist, das ist zu bezweifeln. Andererseits im Falle Ungarns und Orbáns keine wirkliche Überraschung.
Bleiben wir ganz kurz bei Ungarn. Schon interessant ist, dass Ungarn für Putin eine Art Brückenkopf fast in die EU eben rein ist. Ungarn hat ja auch bei gewissen Sanktionen gegen Russland, die die EU gern durchgesetzt hätte, auch dagegen gestimmt. Also ist da gegen die Linie der EU gefahren. Ist Ungarn für Putin so wirklich das Land, mit dem er den meisten Einfluss auf die EU ausüben kann und eben wo er seine nationalen Interessen bis nach weit ins Herzen Europas tragen kann?
Im Kalkül des Kreml oder insbesondere von Präsident Putin ist es sicher wichtig, hier einen Ansprechpartner zu haben, der innerhalb der EU wirksam werden kann. Und Ungarn hat sich hier als ein EU-Mitglied herausgestellt, wo das in Teilen möglich ist. Das heißt, es ist Teil der Strategie, Russland so etwas zu machen. Wir haben hier wieder einen Quervergleich. Es ist mit der Türkei innerhalb der NATO, wo Russland ganz gezielt auf die Beziehungen mit der Türkei setzen, um innerhalb der NATO auch Verunsicherung zu erzielen. Die Bezeichnung Brückenkopf halte ich ein bisschen für übertrieben. Es ist ärgerlich, es ist manchmal auch hinderlich, aber insgesamt ist es nicht so, dass man hier eine große Bastion hat, wo Russland systematisch und dauerhaft in die EU hineinwirken könnte.
Jetzt ist innerhalb der osteuropäischen Staaten, die ja alle sukzessive zur EU gekommen sind, schon so noch immer, dass die Angst vor dem großen Bruder Russland, der einen ja jahrzehntelang in Geiselhaft oder im Würgegriff gehalten hat, ist ja noch immer vorhanden. Wie stark sehen Sie diese Angst und wie stark müssen sich auch die osteuropäischen Staaten wirklich vor Russland fürchten?
Die Angst vor Russland ist sicher gerade in dieser Region da und sie ist auch nicht unbegründet. Erinnern wir uns an 2014, Ukraine, Kriege im Donbass, Annexion der Krim. Und das ist ja bis heute noch anhaltend. Und es gibt ja auch viele Signale von russischer Seite, die diese Verunsicherung schüren, diese Unsicherheit weiter vorantreiben. Wenn Sie mit jemandem im Baltikum sprechen und Sie fragen nach der Sicherheitslage, dann ist Bedrohung Nummer 1, 2 und 3 Russland. Wenn Sie mit Polen sprechen, dann sehen Sie sich in einer ähnlichen Situation wie die Ukraine. Und selbst im Norden mit Finnland und Schweden sehen wir, dass hier reale Ängste bestehen. Und ein wichtiger Indikator in dem Zusammenhang ist, dass die Verteidigungsbudgets gerade in Schweden und auch in Finnland deutlich angehoben werden, weil man hier höchst irritiert ist, höchst verunsichert ist und hier einfach nicht zuschauen will, wie Russland Potenziale aufbaut und man selber nicht in der Lage ist, etwas dagegen zu halten.
Aber wie groß ist denn die militärische Macht Russlands immer noch?
Russland hat seit 2008, seit dem Feldzug in Georgien, in Südossetien, systematisch seine Streitkräfte modernisiert. Es hat sie umstrukturiert und man kann heute davon ausgehen, dass die russischen Streitkräfte sowohl am Boden wie auch in der Luft und zu Wasser wirklich modernisiert und wesentlich gesteigert werden konnten. Wir wissen auch, dass im Raketenprogramm viel gemacht wurde. Wir haben eine massive Stationierung von Raketen in Kaliningrad und auf der Krim. Und somit wieder ist es logisch, dass sich gerade die Staaten in der Region, die in der Reichweite der Raketen von 1.000, 2.000 Kilometer sind, sehr bedroht fühlen. Also auf den Punkt gebracht, Russland hat seine Armee modernisiert. Sie ist in hohem Maße einsatzbereit und das sorgt natürlich für Ängste auf westlicher, auf europäischer Seite.
Und gleichzeitig ist man ja auch immer wieder in einer Zwickmühle, wenn wir daran denken, dass viele von diesen Staaten auch ja von Russland abhängig sind. Also einerseits die Gasexporte, aber jetzt auch zum Beispiel eben die Corona-Impfungen. Da haben wir zum Beispiel als Beispiel herausgesucht Tschechien, die ja jetzt gerade sehr große Probleme mit Corona haben. Auch hier soll Sputnik dann zum Einsatz kommen. Das sehen wir ja gerade, dass Putin hier mit Zuckerbrot und Peitsche ja fast agieren kann. Und wie gefährlich ist das für so kleine Staaten wie auch zum Beispiel Tschechien, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar an der Grenze liegen, aber doch den russischen Einfluss spüren?
Kleine Staaten haben grundsätzlich schlechte Karten. Daher ist es sehr wichtig, dass sie in einem größeren Verbund agieren. Und Tschechien und auch Polen haben ja, ich würde sagen, Gott sei Dank, die Möglichkeit, im Rahmen der EU ihre Position einzubringen und damit ein wesentlich stärkeres Gewicht zu haben. Selbstverständlich ist es äußerst unangenehm für sie und es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, das man hat. Ich würde das aber auch gerne ein bisschen relativieren, weil die Abhängigkeit, die wir von unserer Seite, von westlicher, europäischer Seite sehen, die ist schon auch von russischer Seite gegeben. Russland muss sein Gas und sein Öl exportieren, ansonsten kollabiert die Wirtschaft. Das ist vollkommen klar. China kann hier Europa nicht in absehbarer Zeit in vollem Umfang ersetzen. Es geht heute noch immer mehr Öl und Gas Richtung Europa als Richtung China und Russland ist darauf angewiesen. Daher kann Russland zwar ein bisschen zündeln, würde ich sagen, und auch Ängste schüren, aber letztlich einen harten Schnitt zu machen und hier die Verbindungen abzubrechen und auch die Energielieferungen zu kappen, diese Möglichkeit sehe ich bis auf Weiteres nicht.
Sie haben die Ukraine und auch die Krim schon angesprochen. Hier gab es ja im Vorfeld ja eigentlich Annäherungsversuche eher an die EU. Dann gab es die, muss man ja schon fast sagen, die Invasion von Russland in die Ukraine hinein. Ist dieser Konflikt auf Jahre jetzt einzementiert und wie wird sich der auch auf die Beziehungen zur EU auswirken in den nächsten Monaten?
Es ist wirklich äußerst bedauerlich, dass dieser Konflikt im Donbass, und es handelt sich nach wie vor im Krieg dort um einen Krieg, dort wird nach wie vor geschossen, die Krim ist nach wie vor annektiert, dass es hier keine substanzielle Bewegung gibt. Es gibt zwar hier entsprechende politische Formate, wo man Verhandlungen macht und dergleichen, aber in der Substanz erkennen wir keine Veränderung. Viele sprechen daher davon, dass dieser Krieg im Donbass einfriert, das heißt nicht gelöst wird, nicht politisch gelöst wird und auf kleiner Flamme und manchmal ein bisschen stärker weiterschwelt. Das ist äußerst bedauerlich, natürlich, weil die Ukraine damit in ihrer Entwicklung unglaublich eingeschränkt ist. Ein Land, das sich in einem kleinen Teil des Landes im Kriegszustand befindet, denkt anders und handelt anders, als wenn es vollkommen im Friedenszustand ist. Das heißt, die Ukraine ist in der Entwicklung massiv eingeschränkt. Das Verhältnis zu Russland ist keinesfalls besser geworden, es ist eher schlechter geworden, würde ich sagen. Und im Rahmen der EU werden jedes halbe Jahr die damit verhängten Sanktionen gegenüber Russland wieder verlängert. Das heißt, keine Anzeichen eigentlich auf Entspannung, keine Anzeichen auf Verbesserung. Höchst bedauerlich, weil es die gesamte Region massiv schädigt.
Und sehen Sie da also auch keine längerfristige Lösung? Weil was wird denn geschehen? Wird die Krim irgendwie mal dann endgültig Russland zugesprochen werden? Oder wird sich das in einer anderen Art lösen? Oder wird es einen unabhängigen Staat der Krim geben? Kann es ja auch nicht sein.
Also wenn Sie mit Experten in Russland reden, dann sagen Sie, über die Krim brauchen wir gar nicht mehr reden. Die Krim war russisch und ist russisch und wir wissen daher nicht, worüber hier verhandelt werden soll. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei, Krieg in Donbass. Da ist es ja so, dass sich Russland auf die Position zurückgezogen hat, dass es keine Kriegspartei, keine Konfliktpartei ist, sondern ein Vermittler, wie auch andere Staaten. Und daher sieht es sich auch hier nicht besonders in der Pflicht. Aus meiner Einschätzung her wird sich eine Veränderung nur dann ergeben, wenn sich insgesamt die Großwetterlage, die politische Großwetterlage zwischen Russland und dem Westen, sprich Europa und den USA, zum Besseren wendet. Dann kann man auch wieder über solche Sachen reden, die heute kein Thema sind aus russischer Perspektive.
Ist vielleicht das große Unbehagen des Westens auch darin begründet, dass sich Russland sehr oft über die einzelnen Interessen von Ländern hinwegsetzt und zum Beispiel Abtrünnige wie Alexander Litwinenko oder Sergei Skripal, also Ex-Spione, dann auf zum Beispiel britischem Boden vergiftet, oder man denke an die russischen Cyberangriffe oder den Einfluss Russlands auf die US-Wahl, die Donald Trump zum damaligen Präsidenten gekürt hat. Da sieht man doch, dass Russland im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern der Welt da massiv in anderen Ländern agiert.
Das ist etwas, was gerade im Westen zu größter Verunsicherung geführt hat. Eine Einmischung in Wahlen. Eine subversive Tätigkeit, indem man systematisch Bevölkerungen verunsichert, indem man versucht, Wahlen zu beeinflussen, indem man Leute ganz brutal durch Gift ermordet in anderen Staaten und dergleichen. Das sind natürlich Signale, die nicht mehr in unsere heutige Zeit passen. Das macht es so schwer. Und dann kommen noch Cyberangriffe dazu, wo Russland exzellente Einheiten aufgestellt hat, die hier ganz maßgeblich wirken können. Und hier, wir spüren sie ja fast täglich in irgendwelchen Bereichen. Mhm. Das heißt, wir befinden uns fast in einem permanenten Kriegszustand oder Russland mit Teilen des Westens über diese Cyberschiene, über diese hybride Kriegführung, wie man das bezeichnet. Und man darf daher gar nicht so sehr auf die konventionellen Kampfmittel wie Panzer, Flugzeuge und dergleichen schauen, weil das ist der Krieg, der derzeit nicht stattfindet. Aber der andere Krieg im Kleinen, im Kleinsten findet statt. Und es ist sehr schwer, aus dem herauszukommen. Und das ist ein bekanntes Phänomen. Das ist das sogenannte Sicherheitsdilemma, wenn man der anderen Seite nicht traut. Wenn ein Staat oder eine Staatengruppe dem anderen nicht traut, dann nimmt man automatisch das Schlechtere an in jeder Beurteilung. Und wozu führt das? Das führt zur Aufrüstung. Und genau da stehen wir schon in der Entwicklung drinnen. Das heißt, hier eine Verbesserung könnte nur erzielt werden, wenn es zu einem Aufbau wieder von Vertrauen kommt in diesem Zusammenhang zwischen den einzelnen Staaten, dass man bereit ist, über Dinge zu reden und nicht immer gleich das Schlechteste und das Übelste annimmt auf der anderen Seite.
Und gerade dieses Vertrauen wurde zuletzt ja auch wieder auf die Probe gestellt in der Causa Alexander Nawalny, der ja, und das wissen wir heute, von russischem Geheimdienst ebenfalls eben vergiftet wurde, das sehr knapp überlebt hatte und dann in Deutschland auch behandelt wurde. Da stellt sich schon als Beobachter auch die Frage, warum hat Putin so viel Angst vor einem Oppositionellen, der eigentlich vor ein paar Jahren noch völlig unbekannt war?
Das ist ein sehr interessanter Punkt und die Frage kommt immer wieder auf. Und wie könnte man sich das erklären? Also ein politischer Rivale ist Nawalny sicher nicht. Dazu ist er in Russland zu wenig anerkannt. Angeblich würden ihn nur 5% wählen oder 5% vertrauen ihm nur und dergleichen. Das heißt, politische Größe ist er eigentlich nicht. Was macht ihn daher so gefährlich für Putin und das System Putin? Das ist eine Erklärung, dass er die russische Erzählung vom starken Staat einfach gefährdet und hier irgendwie bloßstellt auch. Ja. Nehmen wir nur die jüngsten Ereignisse, wo hier dieses Märchenschloss gezeigt wurde, das angeblich Putins Geheimpalast ist und dergleichen. Das ist etwas, was der russischen Erzählung von der Geschichte und dem starken Staat und der starken Regierung zutiefst widerspricht, was einfach nicht zusammenpasst. Und Russland hat gerade nach 2014, nach der Ukraine, hier ein sehr starkes Narrativ entwickelt, das so geht, dass man sagt, wir sind eigentlich eine auserwählte Gesellschaft. Und wir müssen uns vom Westen und von anderen Einflüssen abgrenzen, damit wir bestehen können. Mhm. Und die beste politische Form ist die, die wir derzeit haben. Daher keine Angriffe auf dieses System, weil das würde dann alle gefährden und alles gefährden und diese russische Erzählform ad absurdum führen. Und deswegen glaube ich auch, dass Nawalny gefährlich ist, weil genau diese Erklärung um das Funktionieren des russischen Systems gefährdet oder in Frage stellt. Und deswegen wird mit aller Brutalität gegen ihn vorgegangen.
Ja, und für die EU ist es hier wieder aber ein Mittel, auch Putin etwas zusetzen zu können. Die EU hat ja auch Sanktionen wegen Nawalny gegen Russland ausgesprochen. Die neutralen Beobachter sehen diese aber als sehr zahnlos an. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ist da die EU hart genug gegen Putin vorgegangen?
Es ist immer eine Frage der Möglichkeiten. Sanktionen sind kein Mittel, wo man einen anderen unmittelbar zu einem Einlenken bringen kann. Das ist wohl bekannt aus der ganzen Sanktionsgeschichte seither schon. Aber Sanktionen sind ein Signal. Und Sanktionen sind ein Signal einerseits an den Adressaten, in dem Fall Putin und die Regierung in Moskau, und auf der anderen Seite auch an viele andere, die das beobachten, an die internationale Gemeinschaft, dass man hier einfach sagt, das kann nicht sein, dass mit einem Dissidenten so umgegangen wird, dass hier zu allen geächteten Mitteln gegriffen wird und man tut so, als sei nichts passiert. Das heißt, die Signalwirkung, der öffentliche Image-Schaden ist groß. Davon bin ich überzeugt. Und das ist wahrscheinlich auch die wirkliche Absicht. Das Zweite ist, wer wird denn sanktioniert? Nicht Putin unmittelbar, sondern sein Umfeld. Geschäftsleute, Treue in der Verwaltung, Treue im öffentlichen Apparat. Und hier ist wahrscheinlich die Absicht, die auf Dauer hier ein bisschen Misstrauen zu sehen und ihnen zu sagen, wollt ihr wirklich auf Dauer diesem Staatsherrn die Stange halten, der euch schadet und, und. Auch hier kann man nicht erwarten, dass sich in kurzer Zeit, binnen weniger Jahre vielleicht eine Änderung ergibt. Aber es kann ein steter Tropfen auf einen Stein sein, der irgendwann vielleicht einmal doch Wirkung zeigt.
Interessant ist hier auch die Rolle der USA. Der neu gewählte Präsident Joe Biden hat ja jetzt gerade vor kurzem Akten veröffentlicht, die nochmal bestätigen, dass Nawalny vom russischen Geheimdienst vergiftet worden ist und hat ebenfalls Sanktionen angekündigt. Sind diese Sanktionen etwas härter als die von der EU? Und auch wieder hier die Frage, inwieweit können die USA Russland treffen?
In dem Zusammenhang sind zwei Punkte interessant. Einerseits, dass sich die USA mit den EU abgestimmt haben. Das halte ich für sehr wichtig, weil das war in letzter Zeit nicht mehr ganz so der Fall. Aber hier geht man akkordiert vor, daher ein Schulterschluss zwischen Amerika und Europa. Sehr wichtig. Das Zweite ist, dass damit natürlich auch das Verhältnis der USA zu Russland definiert wird. Weil unter Präsident Trump war das ja etwas vage. Er hat sich eigentlich sehr zurückgehalten mit Kritik an Putin und vieles mehr. Und jetzt wird offensichtlich klar Position gezogen und somit wird auch ein Signal an Moskau gesendet, dass es nicht so weitergeht wie in der Periode davor unter Präsident Trump.
Wie wird das Verhältnis USA-Russland jetzt dann in den nächsten ein, zwei Jahren sich entwickeln? Was ist da Ihre Einschätzung?
Es gibt ja ein positives Signal, das ist, dass man diesen Rüstungsvertrag weiter verlängern will, also diese Rüstungskontrolle bei den Interkontinentalraketen. Das ist positiv, würde ich einmal sagen. Somit wurde auch ein Vertrauensvorschuss von beiden Seiten gegeben. Und ansonsten wird man einmal schauen, wie sich die Weltlage weiterentwickelt. Es geht ja nicht nur um das bilaterale Verhältnis zwischen den beiden, sondern auch, wie zeigt sich das in verschiedenen Weltgegenden? Wie tritt Russland auf gegenüber dem Iran, in Libyen und vielen anderen Orten? Und anhand von dem wird man dann sehen, wie sich die Staaten jeweils positionieren und ob man hier Gemeinsamkeiten findet, gemeinsame Interessen, wenn es darum um Libyen zum Beispiel geht, dass es ja doch aus dem Bürgerkrieg herauskommt, oder auch im Jemen oder auch im Atomabkommen mit dem Iran. Also ich glaube, dass das Verhältnis sich anhand von praktischen und notwendigen Ereignissen und Entscheidungen definieren wird, ob man hier ein gewisses Vertrauen wieder entwickeln kann oder ob es nur auf Konfrontation geht.
Schauplätze gibt es jedenfalls genug. Herr Feichtinger, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Bitte, sehr gerne. Dankeschön.
Ja, und auch Österreich weiß ja oft nicht so recht, wie es mit Russland umgehen soll. Die frühere Außenministerin von Österreich, Karin Kneißl etwa, hat bei ihrer Hochzeit 2018 Wladimir Putin sogar als Gast gehabt und auch ein Tänzchen mit ihm gewagt. Die Bilder gingen damals um die Welt. Und das macht sich offenbar jetzt bezahlt. Nachdem sie seit dem vergangenen Jahr für den staatlichen Medienkonzern Russia Today als Autorin schreibt, wird Kneißl nun Aufsichtsrätin beim staatlichen Ölkonzern Rosneft. Das ist ein ordentlicher Karriereschritt. Oder wie Dionne Warwick singt, that's what friends are for. Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Wir haben aber auch noch für das Wochenende einen Daily Podcast spezial für euch vorbereitet. Gerade in Zeiten von Corona ist die Hilfe für benachteiligte Schüler besonders wichtig. Was das Kurier Lernhaus hier leistet, erzählt Kurier-Geschäftsführer und Präsident des Kurier Lernhauses Thomas Krallinger. Hört also rein. Ton und Schnitt heute wie immer von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch gleich auf Spotify, Fio oder Apple Podcasts, damit ihr ja nichts verpasst. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out. For sure.